Hey, schön, dass du mal wieder vorbeihörst hier im Podcast und ich zeige dir, wie es möglich ist, mehr Verbundenheit, Innigkeit und Nähe zu leben. Ich möchte dich anstiften, den Wunsch oder die Hoffnung zu haben, mein Leben ist jetzt fühlbar anders, fühlbar besser, fühlbar verbunden. Ich bin Shivani Vogt, ich bin Online-Psychologin und Expertin für Beziehung und ich lasse dich hier über meine Schulter schauen. Hier im Podcast geht es darum, wie Beziehung zu dir und zu anderen gelingt und wie du mehr Freiheit, Vertrauen und Leichtigkeit in dein Leben holst. Das ist die Folge Nummer 44 und heute habe ich einen ganz spannenden Gast im Interview und wir sprechen übers Abnehmen. Genau, ja, dann lass uns starten. Herzlich willkommen wieder hier am Dienstag beim Podcast Fühlbar Anders. Ganz, ganz, ganz schön, dass du heute wieder mit dabei bist und ich habe heute einen Gast da, der macht was, was zum einen ganz, ganz verschieden ist von dem und zum anderen was, was ganz viele Überschneidungspunkte hat und ich bin ganz froh, dass ich ihn gefunden habe. Herzlich willkommen, Dr. Dominik Dotzauer. Du bist Arzt und du hilfst Menschen dabei, Veränderungsprozesse gut zu meistern, habe ich auf deiner Homepage gelesen. Und der Grund, warum ich dich eingeladen habe, ist, dass du auch Menschen hilfst, abzunehmen.
Vielen Dank für die Einladung. Also, wie schon gesagt, mein Name ist Dr. Dominik Dotzauer oder einfach Dominik. Und ich helfe vor allem Menschen dabei, sich in ihrem Körper und dann auch in ihrem Kopf und in ihrem Alltag wohlzufühlen, also letztlich zu einem entspannten Essverhalten zu kommen und gleichzeitig aber auch abzunehmen und das meistens ja zu einem Gewicht oder zu einer Figur, womit sie sich dann wirklich wohlfühlen.
Super. Das ist die Kombination, um die es eigentlich gehen sollte. Und zwar, ich erzähle gleich die Geschichte, wie ich drauf gekommen bin, dass ich unbedingt jemanden da haben mag, der sich mit dem Abnehmen beschäftigt. Ich habe ganz viele Interviews geführt mit Frauen, die abnehmen wollen. Und eine sagte mir, nein, nicht die abnehmen wollen, die eifersüchtig sind, die unter Eifersucht leiden. Und die eine, die sagte mir, sie ist jetzt nur mit mir im Interview, weil ihre Freundin ihr das empfohlen hat. Und sie wäre gar nicht zu einer Psychologin gegangen oder sie hätte jetzt gar nicht geschaut, dass die Eifersucht weniger wird, sondern sie hätte erst mal nach jemandem geschaut, der ihr helfen kann, abzunehmen. Begegnet dir das denn auch, dass du merkst, dass es da so zwei Themen gibt, die irgendwie zusammenhängen?
Also auf eine gewisse Art erlebe ich das schon. Was bei mir am häufigsten vorkommt, ist, dass da Druck vom Partner, also in dem Fall vom Mann, gemacht wird und die Partnerin sich dann bei mir meldet oder tatsächlich, das ist auch schon vorgekommen, angemeldet wird, weil da praktisch Druck gemacht wird, sich zu verändern und ja eben auch dauerhaft abzunehmen. Mhm.
Das ist eine fatale Geschichte, weil da fällt mir nämlich gerade ein Witz ein zu diesem Thema. Gerade die Psychologen, die legen ja ganz, ganz viel Wert drauf, dass jemand wirklich eine eigene Motivation hat, weil wenn es eine Fremdmotivation ist, dann hat man ja eigentlich gar keinen Hebel, an dem man ansetzen kann. Dann arbeitet man gegen einen riesigen Widerstand. Und da gibt es einen Psychologenwitz und zwar, muss ich kurz überlegen, wie viele Psychologen braucht man, um eine Glühbirne einzuschrauben?
Kann ich jetzt nicht aus dem Kopf sagen.
Eine reicht, aber die Glühbirne muss wirklich wollen.
Okay, ja. Das ist ja auch das fundamentale Problem in dem Fall, wenn jetzt wirklich da keine Eigenmotivation kommt und man sich nicht ändern möchte. Oder was es ja eigentlich auch ist, also die meisten Menschen wollen ja schlank sein und ein schönes, also Essen wirklich genießen können und dabei entspannt sein und das nicht als einen Kampf wahrnehmen. Die Motivation ist ja meistens durchaus da, aber wenn da ein großer Konflikt drüber liegt oder das Ganze vereinnahmt, wo man sich dann praktisch wehrt, dagegen vielleicht auch auf eine passiv-aggressive Art, dass der Partner denn da einem was vorschreiben möchte, einen zwingt, sich zu verändern, dann ist man da natürlich in so einer Art, wie soll man sagen, in der Konstellation, wo eine Veränderung vielleicht gerade deswegen nicht möglich sein darf, weil der Partner es möchte. Und das ist ja dann auch nicht unbedingt auflösbar, gerade wenn man es nicht erkennt und dann die ganze Zeit vielleicht irgendwelche Abnehmversuche startet, die dann aber selber sabotiert. Und interessant wird es dann natürlich auch immer, wenn man sich die Einzelsituation anschaut, weil ich da auch schon zum Beispiel erlebt habe, dass abendliche Essanfälle, weswegen dann jemand zu mir gekommen ist, wo ja auch erst glaubhaft versichert wurde, dass das durchaus eine eigene Motivation ist, das auch zu verändern, dass es dann letztlich darauf hinauslief, dass das der einzige Weg war, die Aufmerksamkeit und Anerkennung vom Partner zu bekommen. Also Anerkennung für die Veränderung des Essverhaltens, aber das flacht dann ja ganz schnell ab. Genauso wie die Aufmerksamkeit, weil sie dann wieder anderen Dingen zugewendet wird. Und wenn die Figur, das Essverhalten so der große Dreh- und Angelpunkt ist und ein Werkzeug, um Aufmerksamkeit zu bekommen, also was dann auch vielleicht als eine Form von Zuwendung interpretiert wird, aber vor allem eben Aufmerksamkeit, dann kann man von dem Essverhalten ja auch gar nicht lassen, weil sobald man es ändern würde, abnehmen würde und das Problem Geschichte wäre, dann würde man ja die ganze Aufmerksamkeit wieder verlieren. Und da merkt man ja schon, wie komisch verdrahtet das stellenweise sein kann und dass das gar nicht so viel mit Essen meistens zu tun hat.
Und lass mich der Klarheit halber nochmal nachfragen, wodurch bekommt denn die Betroffene Aufmerksamkeit? Was genau?
Dadurch, dass es ein Problem gibt, das dem Partner nicht gefällt.
Das heißt, es ist eine negative Form von Aufmerksamkeit.
Aber auch eine positive Bemühung im Sinne von, da wird auf eine gewisse Art sich gekümmert. Und dann kommen wir natürlich auch wieder vielleicht zu Kindheitserfahrungen, wenn man erlebt hat, dass die eigenen Eltern Aufmerksamkeit und eine Form von Kümmern nur durch strenge Reglementierung zeigen, dann versucht man natürlich im Partner ein ähnliches Muster zu reproduzieren, weil das halt die Form von Beziehung ist, die man vielleicht kennengelernt hat als die richtige oder eben als eine kümmernde Beziehung.
Genau, und das scheint ja auf den ersten Blick erstmal ganz strange, weil die bewusste Anstrengung oder das bewusste Verhalten zielt sicher nicht darauf ab und dennoch sind diese unterbewussten Verknüpfungen so, dass das dabei rauskommt. Also ich vergleiche es ganz oft mit der Grammatik von der Sprache, weil wir ja die ganzen Grammatikregeln alle im Kopf haben, alle abrufen können, aber eben nicht bewusst. Aber wir wenden sie alle an. Die ganzen Ausnahmen, alles, ist alles da, ist alles präsent. Wir wenden das an, ohne Anstrengung, es ist einfach vorhanden. Aber wir können, wenn wir es nicht aktiv gelernt haben, können wir keine einzige von den Regeln wiedergeben. Und so vergleiche ich das oft. Dann ist es auch verständlicher, warum sowas unterbewusst entstehen kann. Genau.
Ich würde auch sagen, letztlich ist Eifersucht oder verglichen werden mit anderen und die Befürchtung, da nicht so gut wegzukommen, natürlich ein Thema, was man extrem gut am Abnehmen aufhängen kann, weil ja das Körpergewicht und die Figur ja auch durch die Kleidung so klar sichtbar ist. Also es ist ja wirklich ganz einfach, sich zu vergleichen, ohne viel über andere Personen zu wissen, einfach nur basierend darauf, wie jemand aussieht. Und da ist natürlich die Figur etwas, was da einem sofort ins Auge fällt, wenn man sich damit beschäftigt. Und es ist ja auch einfach wirklich wichtig. Also sowohl gesundheitlich als auch gesellschaftlich.
Das stimmt, das ist das Erste, was ins Auge fällt, das Aussehen. Und es ist wichtig, also ich mag auch nicht sagen, es ist nicht wichtig abzunehmen, sondern ich fände es einfach wichtig, dass eine Frau, die merkt, dass da eine Eifersucht im Spiel ist, dass sie für sich selbst erstmal abnimmt und nicht für den anderen.
Und das ist ja auch sehr schwierig. Wie würdest du denn empfehlen, das auseinander zu dividieren? Weil ja in meiner Erfahrung oft beides gleichzeitig der Fall sein kann. Also, dass man es nicht möchte, weil der Partner es will, aber auf eine gewisse Art möchte man es auch selber.
Also zum einen, ich würde ganz gern erst nochmal drauf eingehen, auf diese Fremdmotivation, wenn eigentlich der andere möchte, dass was geschieht. Da ist es erstmal ganz wichtig, diese Eigenmotivation rauszuarbeiten, zu fragen, ist denn bei Ihnen oder bei dir auch eine Motivation da? Und da fällt mir gerade ein Fall ein, es hatte gar nichts mit Eifersucht zu tun, sondern da hat eine Klientin von mir ihren Mann mitgeschleppt, sage ich jetzt mal. Weil sie sagte, ich kann überhaupt nicht mehr mit dem reden. Mit dem ist gar kein normales Gespräch mehr möglich. Und ich benenne das jetzt flapsig. Sie sagte mir quasi, reparieren Sie mir den wieder. Und ja, der saß dann da, ein Handwerker, der von sich aus niemals zu mir gekommen wäre. Und ich habe das dann einfach so angesprochen und sagte so, jetzt sind wir beide in einer blöden Situation. Ich soll Sie reparieren und Sie wollen nicht. Was machen wir jetzt mit dieser Zeit? Und dann bin ich aber dahinter gekommen, er hatte auch einen Schmerzpunkt. Seiner war nicht, dass er nicht mit seiner Frau reden konnte, sondern dass er immer wieder unvermittelt Wutausbrüche hatte, die ihn auch bei der Arbeit einfach Schwierigkeiten gebracht haben. Und wir sind dann ganz schnell drauf gekommen, dass er ein Trauma erlitten hat, weil er, weil ein Selbstmordtäter in ihn rein, also auf der Straße, frontal in ihn reingefahren war und er einen Unfall hatte. Und als wir dieses Trauma bearbeitet hatten, war er wieder in Anführungszeichen ganz normal. Also seine Frau hatte keinen Leidensdruck mehr, er hatte keinen Leidensdruck mehr. Und wenn sich jemand da nicht auskennt, dann erkennt er das ja nicht. Aber also das Wichtigste ist erstmal rauszuarbeiten, gibt es denn einen Leidensdruck, einen eigenen? Also nicht den Reparaturauftrag vom anderen anzunehmen, sondern zu schauen, wie geht's denn Ihnen, wie geht's denn dir? Was können wir jetzt tun mit dieser Zeit, die wir jetzt miteinander haben? Jetzt sind Sie schon da, jetzt haben wir den Termin, was machen wir draus? Das ist so das, was meine Erfahrung ist mit diesen Menschen, die erstmal nicht aus eigener Motivation kommen, sondern jemandem zuliebe oder vielleicht sogar aus Zwang. Genau. Und jetzt habe ich deine andere Frage vergessen.
Also letztlich die Frage, wie man das auseinander dividieren kann, weil ich denke, das fällt vielen dann ja auch schwierig, weil wenn man da genau hinschaut oder mal aufschreibt, was einem durch den Kopf geht, dann wird man ja, also wenn man jetzt selber betroffen ist und merkt, da ist Druck vom Partner abzunehmen, man will es aber auch irgendwie selber und dann sperrt sich was in einem, das auseinander zu dividieren und dann aber auch die Entscheidung zu treffen, ob man jetzt wirklich abnehmen möchte oder ob man es nicht möchte, das ist ja schon sehr schwierig für viele Leute. Und da frage ich mich, wie vielleicht auch deine Erfahrungen waren. Weil zu mir kommen ja die Leute meistens, wenn sie sich wirklich entschieden haben, zumindest ausreichend genug, also bis sie bei mir im Erstgespräch sitzen, haben sie sich ja schon so weit entschieden, dass sie zumindest selbstständig im Erstgespräch sitzen wollen und die Hürden praktisch überschritten haben. Aber der Weg dahin, denke ich, da bleiben ja viele Leute auch stehen, vielleicht auch, wenn sie eigentlich abnehmen wollen, aber gerade durch den Druck von außen dann abgehalten werden davon oder sich abgehalten fühlen.
Also ich denke, zum einen, ich selber unterstütze niemanden beim Abnehmen, weil ich mich einfach entschieden habe, dass es nicht ein Thema was mich motiviert, wo ich sage, hurra, das ist was, wo ich Freude dran habe. Also die empfehle ich dir gerne alle, dass die zu dir kommen können. Aber ich habe natürlich Erfahrung mit anderen Themen, wo Veränderungsmotivation eine Rolle spielt. Und ich denke, das steht und fällt eben mit dieser Veränderungsmotivation. Und wenn die im Außen liegt, dann habe ich keinen Hebel, dann habe ich selber keinen Einfluss drauf. Und das gilt es eben zu auf Fragen, da gilt es drüber zu sprechen. Was ist denn der Grund? Ist der Grund der Druck von jemandem? Ja, und was ist dem sein Leidensdruck? Und gibt es eben auch eine eigene Motivation? Oder gibt es da einen Konflikt? Manchmal, ich kann mir vorstellen, ja, dass es da auch einen Konflikt rauszuarbeiten gibt zwischen Zweien, wenn da ein Druck aufgebaut wird. Und da würde ich ansetzen. Und ich glaube, also meiner Erfahrung nach gibt es da nicht eine Lösung oder eine Ursache, sondern es ist einfach wichtig, das rauszuarbeiten. Wie kann derjenige den Hebel, den er bewegen möchte, wirklich zu sich nehmen, dass der nicht beim anderen sitzt, dass der nicht ständig wie, ich nehme jetzt ein böses Bild, einen Esel zieht, dass der andere nicht die ganze Zeit das Gefühl hat, dass er einen Esel hinter sich herzieht, sondern dass die Motivation von innen kommt, dass Begeisterung da ist, dass die Energie da ist, dass es gute Gründe für mich selber gibt, dass ich das Projekt angehe.
Also praktisch das Freilegen und vielleicht auch den Konflikt sichtbar machen und eventuell sogar klären, damit man dann eine Klarheit hat, welche Handlungsrichtung wirklich für einen jetzt am besten wäre.
Genau. Mhm. Also ich bin zum Beispiel auch niemand, der unterstützt, vom Rauchen wegzukommen. Es gibt ja viele, die Hypnotherapie anwenden, die begleiten, Nichtraucher zu werden. Und ich mache das in Fällen, wenn jemand, also lass mich anders anfangen. Ich bin nicht diejenige, die sagt so, jetzt mache ich einen Schnips und dann hast du keine Lust mehr auf Zigaretten, sondern ich sage, es gibt irgendein Thema, irgendeine innere Unruhe. Und wenn wir an die dran gehen, dann braucht es das Rauchen gar nicht mehr. Und das sind meistens irgendwelche im weitesten Sinne traumatische Sachen. Also meistens entdecke ich irgendein Mobbing, eine Mobbing-Geschichte. Und wenn die gut bearbeitet ist, dann fällt das Rauchen fast von alleine weg. Und ich kann mir vorstellen, dass beim Abnehmen, dass es da ähnliche Themen gibt, wo einfach dieses Essen, ich nehme an, in den meisten Fällen wird es emotionales Essen sein.
Teils, teils. Also oft ist es ja auch einfach, dass sich das gegenseitig verstärkt, weil man eine Art restriktives Essverhalten verwendet, wo man Regeln und Verbote einführt und Lebensmittel als gut und schlecht sieht und dadurch genau paradoxerweise den gegenteiligen Effekt hat, weil man dann umso mehr das möchte und aufgrund der kompletten Verbote von Lebensmitteln ja auch dann das Essen dieser Lebensmittel, wenn sie mal da sind, als einen starken Kontrollverlust erlebt und dann wieder sich Vorwürfe macht und dann kommt man halt in die Abwärtsspirale. Und wie in vielen Lebensbereichen ist es beim Essen und Abnehmen ja genauso wie sonst auch. Man ist entweder in einer Abwärtsspirale oder einer Aufwärtsspirale. Auch wenn viele Leute ja die Wahrnehmung haben, sie würden auf der Stelle treten und kommen nicht voran. Wenn man jahrelang versucht, vielleicht abzunehmen, immer wieder neue Versuche startet, probiert, irgendwelche Konzepte dauernd wechselt, dann ist man ja eigentlich nicht in einem Kreislauf, sondern in einer Abwärtsspirale, weil sich die Hilflosigkeit steigert. Man erlebt ja, oder das Gehirn erlebt ja immer wieder, wir fangen etwas an, stecken da Mühe, Zeit, Geld, Ressourcen rein und dann schaffen wir es wieder nicht. Dann verliert man natürlich das Vertrauen und man bekommt den Eindruck, man hat da sowieso keine Kontrolle drüber, vergleicht sich dann noch unvorteilhaft mit anderen und wird dann tendenziell ja auch vielleicht sogar depressiver. Aber zumindestens fühlt man sich hilfloser und das ist dann die fiese Abwärtsspirale, statt dann die Aufwärtsspirale, wo man vielleicht kleine Schritte macht, die dann aber wirklich bleibende Resultate liefern, also wo man merkt, man verändert wirklich was, kann sich daran halten, muss es auch nicht durchhalten, sondern bleibt dran und irgendwann wird es ja dann zum neuen automatischen Verhalten, zur Gewohnheit, man stabilisiert sich, man sieht Veränderungen, das ist ja eine Aufwärtsspirale.
Genau, das ist genau exakt dasselbe wie bei der Eifersucht. Dem Moment, wo man versucht, dagegen zu kämpfen und einfach die falschen Techniken oder wenn man es falsch angeht, dann geht es ganz, ganz leicht nach unten gehen und frustrieren und auch die ganze Partnerschaft kaputt machen. Und in dem Moment, wo ich weiß, wie ich den Weg gehe, dann geht es vorwärts und aufwärts und auch in die Verbundenheit wieder, was mir ja so wichtig ist. So, und jetzt habe ich gesehen, wir reden hier nicht nur, also du redest nicht nur über deine Patienten, sondern du hast deinen eigenen Weg mit dem Abnehmen. Also du bist kein Arzt, der von oben runter irgendwas anordnet oder sagt, den Weg, den kann jemand gehen, sondern du hast das selbst geschafft.
Also ich war als Kind immer übergewichtig und hatte dann irgendwann die Entscheidung getroffen, einfach abnehmen zu müssen. Also dann war der Veränderungsdruck wirklich hoch. Da war ich gerade fertig mit der Schule, war dann wieder bei den Eltern. Da wurde ich ins Internat verschifft damals nach England. Bin dann aber zurückgekommen. Und das sind ja so typische Bruchstellen im Leben oder Krisensituationen potenzielle, wo viele Sachen zusammenkommen und dann viel Veränderungsenergie praktisch da ist. Und dann habe ich mir gesagt, okay, ich werde jetzt, also damals habe ich noch VWL studiert, ich muss jetzt dieses Abnehmen-Thema unbedingt lösen. Und dann dachte ich mir, jetzt mache ich das, was damals auch meine sportliche Tante gemacht hat, um abzunehmen und was ich in der deutschen Kultur oft gesehen habe, laufen gehen. Und dann bin ich jeden Tag laufen gegangen, also mindestens 10 Kilometer und das über Monate. Nur hat sich leider nichts verändert. Die Ernährung war ja auch schon gesund und ausgewogen, einfach weil meine Eltern sind beides Allgemeinmediziner, meine Mutter da immer viel drauf geachtet hat. Daran konnte es also auch nicht liegen, Vollkorn, Gemüse etc., das war irgendwie alles da und trotzdem hatte sich da nichts bewegt. Und das war natürlich enorm frustrierend, aber ich wollte ja nicht aufgeben. Dann habe ich mich halt in das gestürzt, was mir schon in vielen anderen Bereichen geholfen hat, das Internet. Und habe dann wirklich alles durchgelesen, recherchiert, immer mehr verstanden. Und dann mir natürlich auch eine gewisse schon medizinische oder sagen wir mal so, eine gewisse Grundwissen aufgebaut über Medizin, Biochemie, Physiologie, die ganzen Vorgänge im Körper. Und dann erkennt man mit der Zeit, wie viele Sachen im Internet einfach falsch sind und widersprüchlich und wie viele Informationen, die man vielleicht auch schon häufig gehört hat, ob jetzt, dass die Hormone das Abnehmen stark beeinflussen, ob der Stoffwechsel einschlafen kann, wo der Jojo-Effekt wirklich herkommt, dass all diese ganzen Informationen und warum Abnehmen auch so schwer ist, dass da einfach ganz viele Mythen dabei sind oder wie andere das auch bezeichnen, vielleicht als Fettlogiken. Also so Mythen und stellenweise ja sogar bewusst gestreute Lügen von Supplementherstellern zum Beispiel, um die Leute dann nicht unbedingt am Leiden zu haben, aber immer wieder in eine falsche Richtung zu locken, was auszuprobieren. Und wenn man das dann alles wegfiltert, dann kommt man ja doch zu ziemlich ernüchternden Wahrheiten, die dann aber natürlich auch sehr viel Stabilität geben und eine Sicherheit und eine Klarheit, womit man dann ja auch weiß, woran man arbeiten, also was nötig ist zu bearbeiten, damit man wirklich bleibende Resultate bekommt. Und dann wird vieles ja auch wesentlich einfacher, ähnlich wie wenn man sich vielleicht mal mit den persönlichen Finanzen wirklich intensiv beschäftigt hat oder mit der eigenen Psyche, weil dann auf einmal viele Puzzlestücke zusammenfallen. Und man natürlich eben ja auch das Gefühl von Kontrolle, also Selbstwirksamkeit ja bekommt. Und das habe ich ja dann erlebt und fand das so bombastisch, dass ich das unbedingt weitergeben wollte an andere Menschen. Also denen ja auch helfen, nicht in diesem ewigen Probieren und hin und her eiern und von einem Konzept zum anderen springen und in dieser Unsicherheit bleiben, was denn jetzt wirklich stimmt. Da wollte ich den Leuten raushelfen. Und dann habe ich mich ja eben noch dazu entschieden, Medizin zu studieren. Obwohl ich gar nicht als Arzt arbeiten wollte, was mir schon klar war, weil meine Familie ja größtenteils Ärzte sind. Und ich gesehen habe, dass so eine von außen bestimmte Lebensweise, wo man Dinge nicht verändern darf, also stark fremdbestimmt ist und sehr hierarchisch und nicht unbedingt darauf basierend, wie man eine bessere Lösung produzieren kann. All die Punkte haben mich sehr abgeschreckt, aber in Deutschland hört halt jeder auf den Arzt, wenn es um Gesundheit geht. Und es ist egal, ob man Professor für Biochemie ist. Da würde niemand auf einen hören, relativ zu dem nächsten Arzt im weißen Kittel. Dementsprechend habe ich dann Medizin studiert und mich da durchgekämpft und hatte ja schon abgenommen und habe dann parallel zum Medizinstudium, nachdem ich ja bei mir selber es geschafft hat, abzunehmen und das wirklich auch zu halten, dann auch noch mit anderen Fitnessthemen beschäftigt, habe ich mich dann dazu entschlossen, das weiterzugeben an andere Leute, nicht zu warten, bis ich eine Praxis aufmache oder, also das dauert ja ewig, bis man mit Medizin fertig ist. Das sind ja mindestens 12 Jahre, bis man mit dem Facharzt fertig ist, realistisch vielleicht 16 oder 20. Und die Geduld hatte ich noch nie und habe dann ja eben, statt zu warten, eine Selbstständigkeit als Berater aufgebaut parallel und dann Menschen mit Artikeln, Büchern, Seminaren und ja jetzt eben auch mit begleiteten Programmen geholfen, die gleiche Transformation durchzumachen, wie ich sie selber erlebt habe. Also eben hin zu diesem entspannten Essverhalten und ohne Jojo-Effekt dann wirklich abnehmen zu können, ohne die ganze Zeit auf irgendwelche Sachen zu verzichten, sondern ja auch wirklich trotzdem das Leben genießen zu können und schlank zu sein.
Und den eigenen Weg zu gehen, habe ich das richtig verstanden? Du hast für dich deinen eigenen Weg gefunden und du schaust auch, dass deine Klientinnen und Klienten ihren eigenen Weg finden damit.
Das ist ja ein Schlüssel, denke ich, weil egal in welchem Bereich, man hat ja eine andere Persönlichkeit, einen anderen Alltag, andere Gegebenheiten und Limitationen. Und nachhaltig kann so eine Veränderung ja nur sein, wenn sie wirklich zu einem passt. Sonst wird es halt immer Reibungspunkte geben. Und an der Stelle kommt dann immer einer der größten Denkfehler. Dann fangen die Leute sich an, fehlende Disziplin oder Konsequenz vorzuwerfen. Und eigentlich haben sie genug Disziplin und Konsequenz. Sie missachten nur gerade entweder ihre Bedürfnisse und müssen deswegen zum Essen greifen, also beispielsweise wieder emotionales Essen. Oder es passt halt einfach nicht in den Alltag rein und sie können solche strikten Reglemente oder solche Richtlinien gar nicht so umsetzen, ohne auf ihre Arbeit zu verzichten, also auf ihre Karriere. Oder dass die Kinder zu kurz kommen, einfach weil das nicht dafür ausgelegt ist. Das würde funktionieren, was da empfohlen wird für junge Singles, die keine Kinder haben und die viel Zeit haben. Aber es ist einfach nicht praktikabel, wenn man 2 Kinder hat und dann vielleicht noch einen anspruchsvollen Job, viel beschäftigt ist. Da braucht man dann andere Lösungen. Und statt sich da Disziplinlosigkeit vorzuwerfen, ist es viel schlauer, sich anzuschauen, welche Lösung wäre denn jetzt wirklich praktikabel. Und genau dabei helfe ich dann meinen Klienten, so einen Weg zu finden.
Super. Das heißt, du hast nicht ein starres Programm, das jeder durchziehen muss, sondern du schaust ganz individuell, was hilft denn in diesem Fall.
Und es geht mir ums Befähigen, weil ich möchte mich ja immer überflüssig machen. Ich habe ja gar keine Lust, dass die Leute die ganze Zeit zu mir kommen und mir Fragen stellen, die sie sich selber beantworten können. Weil nur wenn man das verinnerlicht hat, was man da jetzt wirklich umsetzt und versteht, wie und warum die Sachen zusammenhängen, dann hat man ja wirklich die Kontrolle über den eigenen Weg. Und ich würde das sogar gar nicht so sehr als ein, es gibt ja immer diesen Vergleich zwischen Sprint und Marathon. Es ist ja kein Sprint, es ist aber auch kein Marathon. Ich sehe das eher als einen Umzug in ein anderes Land. Und es gilt dann halt auch eine andere Sprache zu lernen, sich da zu orientieren, zu verstehen, wie die Gesetzeslage da vielleicht funktioniert und die Behörden, da Freunde zu finden und Bekannte. Und das ist dann wirklich der nachhaltige Weg. Also wenn man praktisch vom unfitten Land ins fitte Land zieht oder vom übergewichtigen ins schlanke Land, dann ist das eine lebenslange kulturelle Veränderung, wo man wirklich vieles verändert und auch Beziehungen im Leben sich ändern, weil ja unser Umfeld uns ja eben auch stark beeinflusst.
Oh ja, da kann ich mitreden. Ich bin ja unterwegs und in jedem Land sieht es anders aus. Das braucht alles, diese Ortswechsel brauchen alle Aufmerksamkeit, die brauchen alle Zeit, die Sprache zu lernen, sich zu orientieren, einen Ort zu finden, wo kann ich mich vernetzen, wo sind Menschen, ja, mit denen man einfach Kontakt aufnehmen kann. Genau.
Und es ist ja, denke ich, auch egal, ob man sich mit psychischer Gesundheit beschäftigt oder mit körperlicher, wenn man das als einen Umzug sieht, dann sind ja viele Dinge, auch wenn es am Anfang sehr anstrengend sein mag, die wirken dann ja sehr anders, weil es ist ja nicht nur ein kurzer Urlaub, ein Abstecher dahin, sondern wenn man wirklich umzieht, dann macht man ja viele Sachen anders. Man nimmt ja nicht nur einen kleinen Koffer mit und sagt sich das jetzt 2 Wochen lang, mache ich das jetzt und gucke mir das mal an, sondern man plant ja auch wirklich und man rechnet mit Investitionen und man überlegt wirklich, was wird das Kosten, also emotional, vielleicht auch finanziell, was wird alles verändert? Wofür muss ich vielleicht Kompromisse eingehen, damit es klappt? Was ist denn jetzt mir wirklich wichtig? Und all diese Entscheidungen, die würde man ja für einen Kurzurlaub so überhaupt gar nicht treffen. Aber da merkt man ja auch schon, wenn man das anders betrachtet, dann erlaubt unser Gehirn ja auch auf einmal ganz andere Wege zu gehen, weil wir ja mit einem dauerhaften Umzug etwas ganz anderes in Angriff nehmen, aber natürlich auch was ganz anderes bewirken können. Und das ist ja der Schlüssel, um wirklich dauerhaft das eigene Leben umzustellen, was ja eben auch nötig ist, um dauerhaft abzunehmen.
Das stimmt. Und beim Umzug kann man auch einiges entrümpeln.
Genau.
Manches wird mitgenommen und das andere fliegt einfach raus. Gut, jetzt befassen wir uns beide mit Veränderungsprozessen. Und ich habe auf deiner Website einen Satz gefunden, es ist extrem schwer, dauerhaft das Verhalten anderer Menschen zu ändern. Wie schaffst du es denn jetzt? Ich nehme an, auch nicht jeder hält es durch. Manche geben sicher unterwegs auf. Aber wie schaffst du es, dass diese Veränderung gelingt?
Also es ist ja sehr spannend, wenn man sich anguckt, wie menschliches Verhalten sich überhaupt verändern kann. Also ich verwende das natürlich auch für mich selber, zum Beispiel in meiner Selbstständigkeit. Der interessante Punkt ist halt, dass man verstehen sollte, wir nehmen uns zwar viel vor, aber wir schaffen oft ja nicht so viel. Und das liegt jetzt nicht daran, dass wir unbedingt in der Willenskraft oder Disziplin so sehr eingeschränkt sind, sondern dass wir die Veränderung nicht systematisch genug angegangen sind. Weil Veränderung ist eigentlich immer möglich, wenn man entweder eine große Krise und einen Veränderungsschmerz hat, der dann einem erlaubt, vieles anders zu machen. Das ist wie so eine Art Erdbeben im Gehirn. Da geht zwar einiges kaputt vielleicht, aber sieht man ja auch vielleicht bei einer Trennung oder in ähnlichen Situationen Jobverlust, irgendeine Form von gesundheitlicher Krise, wenn man eine Erkrankung diagnostiziert bekommt oder bei mir auch oft Leute, die ein Bild sehen von sich, was gar nicht zum Selbstkonzept passt, wo sie sich einfach wirklich viel zu dick fühlen und schockiert sind, weil sie es da vorher vermieden haben, sich das anzuschauen. Da wird viel Energie frei, die kann man jetzt in eine Veränderung stecken. Das ist eine Möglichkeit. Wenn jetzt gerade keine Krise da ist, dann geht es darum, ganz kleine Schritte tagtäglich umzusetzen. Das ist auch formalisiert beispielsweise in der Tiny Habit Methodik von BJ Fogg. Das ist ein Professor in Stanford, der das unter, also Tiny Habits ja wie gesagt führt. Das sind so kleine Babyschritte, mit denen man praktisch die Muster im Gehirn eintrainiert. Und die mögen am Anfang ja sehr schwach sein, während die alten Muster ja sehr stark sind. Aber wenn man konsistent in sehr kleinen Dosierungen, die man dann Stück für Stück steigert, diese neuen Bahnen trainiert, dann kann man es schaffen, dass Stück für Stück die Bahnen stark genug werden, dass man halt größere Verhaltensweisen umsetzen kann. Also zum Beispiel wird gerne das Beispiel vom Zahnseide benutzt, was viele Leute ja nicht gerne machen, putzen sich vielleicht die Zähne, benutzen aber keine Zahnseide. Und statt sich dann vorzunehmen, ab jetzt die Zahnseide für alle Zähne zu verwenden, benutzt man die Zahnseide nur kurz bei einer Stelle und lässt es dann, wenn man möchte. Und dadurch verankert man ja dieses Anfangen im Gehirn. Und das ist ja, wie man ja auch oft von vielen verschiedenen Aufgaben, die so ein bisschen unangenehm sind, also schon mitbekommen hat, ist ja, dass dieses Anfang oft der schwierigste Teil ist. Und wenn man erstmal drin ist, dann wird es wesentlich leichter, das Verhalten auszubauen. Ob man jetzt die Steuererklärung vermeidet oder sich um irgendwelche Dinge zu kümmern, die man sonst gerne aufschiebt. Kleiner Schritt nur macht dann das nachfolgende Verhalten viel einfacher, weil das Starten das Problem war. Und die dritte Möglichkeit ist dann eine Veränderung der Umgebung. Also sowohl das Physische als auch das so Psychosoziale, könnte man sagen. Also das heißt, räumlich verändere ich meine Wohnung, die Küche, mache ich mir das, was ich nicht machen möchte, schwerer. Das ist ja auch das Prinzip hinter Apps, die Webseiten blocken, die vielleicht für die Produktivität störend sind. Und mache ich mir das, was ich machen möchte, einfacher? Also habe ich Prozesse für die Arbeit? Sind die Dinge da schon vorbereitet? Kann ich Sachen automatisieren, damit ich da nicht die ganze Zeit mich drum kümmern muss. Lasse ich mir vielleicht Essen liefern oder habe ich große Mengen zu Hause von dem, was ich essen möchte, damit ich erst gar nicht in Versuchung komme, mir was zu bestellen. Und dann natürlich das Soziale im Sinne von, habe ich die Menschen um mich herum? Und da ist ja auch ein Coach, ein Berater und eine Gruppe sehr wertvoll, weil damit kann man sich ja praktisch den Zugang zu so einer Gruppe kaufen. Also das mache ich ja auch. Man wählt sich dann jemanden aus, wovon man lernen möchte, wo halt auch die Werte passen müssen, weil sonst hat man ja sehr viel Reibung oder man passt sich ja dann den Werten von jemand anderem an, die man gar nicht übernehmen möchte. Weil wir eben das fundamentale Problem haben, naja, wir haben halt im Kopf so eine Art Kopiermaschine, die fängt dann halt immer an, wenn wir andere Leute, wenn wir anderen Leuten begegnen, wo wir uns in deren Gruppe und Wertesystem automatisch eben auf eine gewisse Art einordnen, da fangen wir an, Einstellungen zu übernehmen, Verhaltensweisen, und das merken wir dann auch stellenweise daran, dass wir vielleicht sogar Sprachmuster übernehmen von Menschen, mit denen wir viel Zeit verbringen.
Oh ja.
Oder so kleine Gesten, Mimik, und da merkt man ja einfach daran, wir haben zwar dieses Gefühl, dass wir die Kontrolle über unser Verhalten haben, aber wir müssen echt vorsichtig sein damit, dass wir nicht der Illusion erliegen, dass wir das alles sehr bewusst steuern können. Stattdessen würde ich halt immer empfehlen, indirekte Kontrolle auszuüben, also sich das Umfeld auszusuchen und sich dann da zu integrieren von Menschen, wie man auch werden möchte. Und dementsprechend habe ich ja zum Beispiel mit meinen Klienten ja auch eine Gruppe und mache dann ja auch Gruppentermine, wo man dann von anderen übernehmen kann, wie zum einen die Dinge angehen, wie sie die Dinge sehen, aber natürlich auch, wie man erlebt, dass sie so Friktionspunkte oder so Hindernisse, an denen man selber vielleicht scheitert, mit neuen Informationen und Ratschlägen, die ich denen dann in den Situationen gebe, auf einmal überwinden können und stellenweise viel leichter, als sie das dachten. Und das ist natürlich extrem motivierend, weil sie ja sehen, es ist definitiv möglich für Menschen wie mich, weil man ja eine Ähnlichkeit sieht zu anderen Klienten, diese Hindernisse zu überwinden. Und dann macht man es auch. Man macht es auch motivierter. Man fühlt sich weniger hilflos. Und dann funktioniert es auch auf einmal. Und das ist dann letztlich einer der Mechanismen, mit dem man dann direkt schon eine, also erstmal eine innere Veränderung bekommt und dann sehr schnell auch eine äußere Veränderung.
Super, das hört sich nach einem tollen Plan an. Zu einem ganz anderen Punkt angesetzt, als sonst bei der Veränderung jemand als erstes denkt, wo man ansetzen könnte und plötzlich funktioniert.
Also es ist ja auch so, dass man im Kopf vieles ändern kann und Perspektiven verändern kann, aber oft ist ja eine gewisse Veränderungsenergie dafür schon nötig. Und man sieht ja auch, dass die meisten Menschen, die jetzt nicht zum Beispiel in eine psychiatrische Klinik gebracht werden oder in eine Praxis geschoben werden, dass da ja schon irgendwas passiert sein muss, dass die überhaupt diesen Schritt gemacht haben. Das heißt, die Voraussetzung ist da ja auch oft erfüllt. Und bei mir sitzt ja auch im Erstgespräch nie jemand, der gar keine Form von kleiner Krise vielleicht erlebt hat, ob es jetzt eine Trennung ist oder ob es auch einfach vielleicht nur genug Leidensdruck ist, weil man ständig irgendwas probiert und das vielleicht schon seit Monaten und Jahren. Und wenn man sich das mal ehrlich anschaut, man will das Ziel wirklich, schafft es aber irgendwie alleine nicht. Das ist ja dann auch eine Form von kleiner Krise, wo man sich sehr hilflos fühlen kann. Und wenn man das dann nutzt, um sich Hilfe zu holen, dann ist natürlich da auch eine gewisse Chance, weil man ja in so einem Krisenzustand ist und jetzt wirklich gerade so viel verändern kann.
Genau, und dann braucht es nur noch den Mut, das anzugehen oder sich auch so weit zu öffnen. Weil ich kann mir vorstellen, es ist oft gar nicht so leicht, wenn ich eigentlich abnehmen wollte und dann fragt der Arzt plötzlich ja solche Dinge, die sonst ein Psychologe fragt, dass man ja sich in die Richtung eben öffnen soll. Oder spielt es gar keine Rolle?
Spielt eine riesige Rolle. Und das ist ja auch das Paradoxe dann oft, wenn, wenn Klienten zu mir kommen und irgendwie erwarten, die bekommen jetzt einen Ernährungsplan, einen magischen. Oft wissen sie ja schon einiges, da sind dann auch oft viele Mythen dabei. Aber abseits von dem klar zu haben, was jetzt wirklich funktioniert. Ernährungstechnisch ist ja diese Einstellung im Kopf und eben auch ein Verständnis fürs eigene Verhalten, auch oft in der Beziehung, wie man mit den eigenen Gefühlen und Bedürfnissen umgeht. Das sind ja so die Schlüssel, weil wenn man das nicht klärt, dann hat man ja am Ende nur einen Plan und ein intellektuelles Verständnis, aber ist ja gar nicht in der Lage, das Wissen umzusetzen, weil einem die eigenen Gefühle und die eigenen Bedürfnisse immer wieder dazwischen funken.
Genau, weil ich erlebe das als Psychologin oft, dass Klientinnen sagen, ich hätte das gar nicht erwartet, dass der Termin so stattfindet, wie er jetzt war. Ich hatte so viel Angst davor, weil ich habe ja keinen an der Klatsche. So viele, die denken beim Psychologen, da muss man, weiß es nicht, also die denken, erwarten einfach nicht drum, die erwarten nicht, dass es um sich selber geht, dass es um die eigenen Bedürfnisse geht. Dass da jemand ist, der einen sieht, sondern die denken, da wird man verurteilt oder in eine Richtung gezogen, wo man nicht hin möchte. Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, ob wir schon... Du wolltest noch sprechen über eine Erfahrung, wo ein Paar zu dir kam, wo auch Eifersucht eine Rolle spielte.
Genau, also es gibt's häufiger. Ich würde sagen, zum einen ist es natürlich das Bedürfnis des Partners oft, dass vielleicht die Partnerin jetzt nicht mehr attraktiv ist. Vielleicht hat man Kinder bekommen und dann wird die ganze Zeit auf vielleicht nicht unbedingt eine subtile Art und Weise Druck aufgebaut. Also da gibt's Kommentare. Stellenweise habe ich auch schon erlebt, dass es da Beleidigungen gibt. Oh. Das ist dann natürlich sehr viel negativer Veränderungsdruck. Und das Paradoxe ist ja auch oft, dass dieses Verletzen innerhalb der Beziehung natürlich zu Traurigkeit, Verzweiflung, Wut führt. Und wenn man dann noch zum emotionalen Essen neigt, dann hat das ja genau den gegenteiligen Effekt, weil die Schokolade ja vielleicht das Leid kurzfristig lindert, aber das Problem ja im wahrsten Sinne des Wortes vergrößert.
Richtig.
Und genau dann ist natürlich, also ein Bestandteil der Arbeit ist ja einfach den Spiegel vorzuhalten, zu verstehen, was ist hier los, auch bessere Werkzeuge zu geben mit dem Partner, da Lösungen zu finden, dass der auch anders kommunizieren kann, weil oft, also viele gerade ältere Männer sind ja auch ziemlich hilflos, wenn es um die Kommunikation der eigenen Bedürfnisse geht und oft gibt es ja auch einfach Trauma in der Vergangenheit. Wo dann doch rauskommt vielleicht, dass da eine Psychotherapie für den Partner sinnvoll wäre, sofern der sich dafür dann bereit erklärt. Weil ansonsten ist das dann einfach eine Konstellation, wo jemand seine Schwierigkeiten aus der Vergangenheit an der Partnerin ablässt und das einfach nur aufgehängt wird an dem Thema Abnehmen.
Genau, wo es Abnehmen für was herhalten muss, wo selber entweder ja einfach nicht das Wissen da ist, dass das vielleicht ein Problem sein könnte. Weil ich erlebe ganz oft Klientinnen und Klienten, die sind überrascht, dass dieses Ereignis, das ja schon ganz lange vorbei ist, so einen Einfluss noch auf die Gegenwart haben kann. Mhm. Genau, das letzte Mal hat das ein Klient, der Mobbing erlebt hat, mir so geschildert und da ist es eigentlich am sichtbarsten. Diejenigen, die gemobbt haben, die sind schon längst weg, aber der Körper reagiert immer noch so. Der hat diese Reaktionsmuster immer noch drin und man kann das aber lösen, man kann das auflösen.
Das wird ja wahrscheinlich auch häufig in deiner Arbeit dann vorkommen.
Ja, genau. Das erlebe ich häufig. Gut, ich danke dir ganz herzlich, dass du deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Ich denke, da war für jeden was dabei. Es war ganz, ganz vielfältig, ganz, ganz interessant, wie du die Sachen angehst, dein eigener Weg, dass du den geteilt hast. Genau, dann wünsche ich den Hörerinnen, den Hörern, ganz viel Spaß noch. Ich verlinke deine Homepage, deine Website in den Shownotes, dass sie dich finden können.
Ich würde vielleicht sonst noch eine Empfehlung aussprechen, wie sie sich selbstständig auch mit meiner Arbeit schon helfen können, wenn sie möchten.
Oder gerne.
wie sie weitere Unterstützung bekommen können. Also zum einen würde ich empfehlen, auf meiner Webseite sich einfach mal umzuschauen, also dr.dotzauer.de, und dort auch die Artikelsektion gerade vielleicht zum Abnehmen oder emotionalen Essen sich anzuschauen, wenn jetzt das resoniert. Ansonsten gibt es auch noch einiges im E-Mail-Kurs, den wird man ja auch auf der Webseite finden, wenn man sich da einträgt. Und ganz kompakt zum Selberhelfen gibt es immer das Buch Automatisch Abnehmen. Das ist ja auch im Verlag rausgekommen, bekommt man gedruckt überall im Buchhandel, also online und vor Ort. Aber auch auf meiner Seite als E-Book und auch als Hörbuch, also gerade wenn man jetzt ja gerne einen Podcast hört, dann findet man vielleicht das Hörbuch sogar besser. Und wenn man jetzt eine persönliche Unterstützung möchte, wenn man merkt, da kommt man nicht voran oder man bleibt da immer wieder hängen, nimmt vielleicht auch ab, aber es geht nicht weiter und irgendwas ist los, aber man versteht nicht so richtig, was es ist oder ist sich da unsicher, dann würde ich empfehlen, einfach sich fürs Erstgespräch einzutragen. Und dann gucke ich mir im Formular auch schon mal an, ob das denn Sinn macht, zusammenzuarbeiten, ob man bei mir richtig ist oder ob ich lieber zu einem Kollegen oder einer Kollegin weiterempfehlen würde. Weil die Zusammenarbeit ist ja nicht für jeden was und ich möchte ja schon, dass man da gut aufgehoben ist und vor allem meine Klienten auch immer gut ins Programm passen, damit sich da alle wohlfühlen und ja auch zusammen Fortschritte machen können.
Super, es hört sich gut an, weil es muss ja immer passen. Sonst mühen sich zwei ab und zwei sind enttäuscht und wenn es passt, dann macht es dir Spaß und es macht auch vor allem deinen Kundinnen Spaß.
Genau.
Ja, und in dem Sinne vielen Dank, Dominik, und vielen Dank dir wieder, dass du dabei warst heute bei der Folge, wo wir übers Abnehmen gesprochen haben. Hey, schön, dass du heute dabei warst und ich bin ganz neugierig, was hat dich berührt? Oder ich kann mir vorstellen, dass du vielleicht eine Frage an mich hast und es ist ganz egal, was es ist, schick mir gerne eine E-Mail oder auch eine Sprachnachricht. Und jetzt hoffe ich, du hast heute einiges gelernt und ich wünsche dir ganz viel Kraft, dein Thema anzugehen. Vielleicht hörst du auch zu, weil eine Freundin oder ein Freund betroffen ist von diesem Thema, dann schick diesen Link gerne weiter, damit auch dieser wichtige Mensch an deiner Seite bald sagen kann, mir geht's fühlbar anders, mir geht's fühlbar besser. Mein Name ist Shivani Vogt und das war die Episode Nummer 44 des Podcast Fühlbar anders und heute war ich im Interview mit Dr. Dominik Dotzauer. Und er spricht über das Thema, wie kannst du abnehmen, ohne in eine Abwärtsspirale zu gelangen oder aus dieser wieder auszusteigen.